Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen: offene Türen, der neu renovierte Tempel der Glaubensgemeinschaft, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage in Washington hat bis zum 11. Juni für alle seine Tore geöffnet. Normalerweise dürfen nur Angehörige dieser Glaubensgemeinschaft den Tempel betreten. Ukraine-Krieg weckt Erinnerungen. Eine Baptistengemeinde in Atlanta hat Geflüchteten aus aller Welt eine neue Heimat gegeben. Jetzt wollen sie etwas zurückgeben und den Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Und mit Marabouts gegen Dschihadisten. Die Sufi-Bruderschaften mit ihren heiligen Marabouts bilden in Senegal ein Bollwerk gegen die islamistischen Terrororganisationen. Nach Katholiken, Protestanten sind sie die drittgrößte christliche Glaubensgemeinschaft in den USA. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage hat weltweit über 16 Millionen Mitglieder und ihr Hauptsitz befindet sich im Bundesstaat Utah. Hierzulande kennt man sie als Mormonen und sie werden als Sekte gesehen, unter anderem nach Lesart der beiden großen Kirchen. Für die mormonische Glaubensgemeinschaft sind ihre weltweit 170 Tempel, die unter anderem auch in vielen Metropolen zu finden sind, die heiligsten Orte auf der Welt. Zwei von ihnen sind in Deutschland, in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main und in Freiberg in Sachsen. Nur Gläubige dürfen diese heiligen Orte betreten. Die Tempeltüren in Washington sind allerdings derzeit weit geöffnet und nicht nur für Gemeindemitglieder, sondern für jeden, der sich den renovierten, futuristischen Bau ansehen möchte. Und zwar bis zu erneuten Weihe am 11. Juni. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon war für uns im Washingtoner Tempel der Heiligen der letzten Tage.
Welcome in. Hello. We just want some
Einmal Plastik über die Schuhe ziehen, damit die Teppiche sauber bleiben. Dann geht es aus der Eingangshalle in den eigentlichen Tempelbereich. Ein Dresscode gibt es nicht für die Besucher. Die Kirchenmitglieder erkennt man am Sonntagsstart. Anzug und Krawatte bei den Männern, die Frauen in Kleidern, die Knie und Oberarme bedecken. Der Besuch im Tempel ist auch für sie etwas Besonderes. Es ist ein heiliger Ort. Dazu gehört, dass Gläubige vor dem Betreten des Tempelinneren weiße Gewänder an und allen Schmuck ablegen. Damit lasse sie die Welt draußen, sagt Lisa, die in Michelstadt im Taunus geboren ist und seit 20 Jahren mit Mann und 8 Kindern in Virginia lebt.
In der Kirche habe ich meine Kinder dabei, da ist es ein bisschen lauter. Wenn ich eben im Tempel bin, dann kann ich ein bisschen den Alltag hinter mir lassen. Es gibt ja zum Beispiel hier auch keine Fenster, man kann so ein bisschen mehr in sich kehren.
Tempel sind zudem besonders heiligen Handlungen vorbehalten, bei denen immer die Familie im Mittelpunkt steht, als Fundament des Glaubens. Nach dem Gang durch eine zentrale hohe Halle mit vielen Sitzgelegenheiten führt Carrie Marriott, eine elegante Mitvierzigerin, in einen fensterlosen, hell erleuchteten Raum. Hier werden Ehen gesiegelt. Ehepartner und künftige Kinder nach dem Glauben auf ewig miteinander und mit Gott verbunden. Ein paar Etagen tiefer stehen Stuhlreihen vor einem kleinen, strahlend blauen Pool. Hier taufen Priester Verstorbene. Die Heiligen der letzten Tage glauben, dass sich Lebende stellvertretend für ihre Vorfahren taufen lassen können, damit diese, wenn sie einen anderen Glauben hatten, trotzdem von Gott gerettet werden können. Allerdings nicht zwangsweise. Es stehe dem Verstorbenen frei, die Taufe anzunehmen oder auch nicht, erläutert Carrie. Ahnenforschung ist deshalb sehr wichtig, denn Verstorbene können nur stellvertretend getauft werden, wenn ihr Name bekannt ist. Die Verstorbenentaufe sei ein wichtiges Erlebnis für alle, erläutert Lisa.
Meine Jüngsten sind 9 und der Nächste ist 11. Die können dann in ein paar Jahren dann auch für die Totentaufen kommen und da freuen sie sich schon drauf.
1830 gründete der 25-jährige Joseph Smith die Kirche der Heiligen der letzten Tage. Smith erklärte, mehrere Erscheinungen gehabt zu haben. Ein Engel namens Moroni wies ihm den Weg zum Buch Mormon. Dem folgten bald viele Menschen nach, bis in den kaum besiedelten Westen. Heute ist Jutta immer noch das Zentrum des Glaubens, trotz inzwischen weltweiter Verbreitung. Und immer noch sind Macht und geistliche Führung in der Kirche Männern vorbehalten. Auch in der Familie ist der Mann der Familienvorstand. Führerin Carrie Marriott, Lehrerin für Englisch und Politik, fühlt sich in ihrer Kirche trotzdem nicht benachteiligt. Sie spreche sonntags regelmäßig im Gottesdienst.
My daughter and son recently did the entire sacrament service.
Auch ihre Tochter habe mit ihrem Sohn schon einen kompletten Gottesdienst gehalten.
They read all the scripture passages.
Junge Männer können ab 12 Jahren die erste Stufe der Priesterwürde erlangen und dürfen, wenn sie für würdig befunden werden, auch die Verstorbenen taufen. Die Kirche erwartet von ihnen, dass sie mindestens 2 Jahre lang dort missionieren, wo die Kirchenführung sie hinschickt. Carries Sohn hat während der Pandemie in Zoom-Kursen Mandarin gelernt und missioniert derzeit unter der chinesischstämmigen Bevölkerung im kanadischen Calgary. Auch zehntausende junge Frauen gehen jedes Jahr in die Mission, auf Zeit oder lebenslang. Vom Einzelnen wird insgesamt viel Engagement erwartet. Mit dem Abtreten eines Zehntel des Familieneinkommens an die Kirche ist es nicht getan. Auch wer einen Hotelkonzern leitet wie Carries Mann David, arbeitet ehrenamtlich noch für seine Kirche, ebenso wie gläubige Politiker. Senator Mitt Romney war 2 Jahre lang in Frankreich als Missionar tätig. Lisas Mann ist beim FBI, aber er ist auch Bischof seiner Gemeinde und damit zuständig für Seelsorge und viele praktische Bedürfnisse.
Sonntags sehe ich ihn halt fast nicht. Kurz nach 6 geht er in die Gemeinde. Ja, und dann ist es oft so, dass er sonntags abends müde ist und sagt, oh, und morgen gehe ich dann wieder zu meiner bezahlten Arbeit. Aber wir glauben auch, dass der Herr uns hilft.
Gläubige müssen auf Alkohol, Kaffee, Tee und Drogen verzichten. Das Keuschheitsgebot verbietet Sex vor der Ehe und Abtreibung. Die Vielehe wurde 1890 abgeschafft. Homosexuelle können nach Kirchenlehre das Himmelreich nicht erlangen. Doch es gibt immer mehr schwule Gläubige, die für ihre Anerkennung durch die Kirche kämpfen. Und kämpfen lohnt sich bei den Heiligen der letzten Tage, wenn auch nur mit langem Atem. So sind schwarze Männer erst seit 1978 zum Priesteramt zugelassen. Manches könnte sich schon etwas schneller bewegen, räumt Carrie Marriott ein.
Some religions have been more progressive.
Manche Religionen seien progressiver, andere seien halt langsamer am Ball.
I hope our church continues to evolve.
Sie hofft, dass ihre Kirche sich weiter nach vorne bewegt.
Aus Washington, Doris Simon. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind nach Angaben des UN-Hilfswerks UNHCR etwa 6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen und man rechnet mit Millionen weiteren Flüchtlingen, solange der Krieg Russlands gegen die Ukraine andauert. Weltweit haben mit Blick auf den Krieg die Kirchen und kirchliche Einrichtungen ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe ausgebaut, wie auch die Baptisten, die weltweit vernetzt und überall auf der Welt aktiv sind und jetzt im Besonderen den vom Krieg betroffenen Menschen versuchen zu helfen. Meine Kollegin Katja Rederbusch hat in den USA eine Baptistengemeinde in Atlanta aufgesucht, die ehemaligen Geflüchteten aus aller Welt eine neue Heimat gegeben hat. Mit dem Krieg in der Ukraine kehren bei den Gemeindemitgliedern dunkle Erinnerungen zurück und damit aber auch der Wunsch zu helfen.
Ein Freitagnachmittag in der Kindertagesstätte der First Baptist Church of Decatur, einer progressiven Baptistengemeinde in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Irina Seferovic sitzt auf dem Fußboden, umringt von Kindern zwischen 2 und 5. Ein Bild, ein bisschen wie eine Szene aus der Sesamstraße. Seit 23 Jahren arbeitet Seferovic, eine Frau mit braunen Locken und skeptischem Blick, als Erzieherin in der Kindertagesstätte, die hier Vorschule heißt. Ab Juni wird sie die Leiterin sein. Sie erinnert sich noch genau an die Zeit, als sie hier anfing.
Ich sprach kein Englisch. Ich konnte gerade einmal Hi sagen. Und ich wusste, dass die Worte für Sohn und Sonne gleich klingen, aber unterschiedlich geschrieben werden. Aber ich habe trotzdem einen Job bekommen. Das war ein großes Glück. Ja, dies ist meine Familie.
Irina Seferovic ist bosnische Kroatin, Katholikin, verheiratet mit einem Muslim. Als der Krieg 1992 begann, floh sie mit ihrem Mann und zwei Kindern nach Deutschland. Sie lebten 7 Jahre in der Nähe von Frankfurt. Dann mussten sie zurück, aber ihr altes Haus war besetzt. Sie erfuhren von einem Programm der US-Regierung für Balkanflüchtlinge, das kurz vor dem Auslaufen stand.
And we decided to catch the last train and applied.
Die Familie bewarb sich und konnte 1999 in die USA einreisen. Sie kamen nach Clarkston, einer Kleinstadt nahe Atlanta, mit einem hohen Anteil an Flüchtlingen. Der Krieg in der Ukraine, die Bilder von Zerstörung, Tod, Angst und Flucht bringen für Seferovic dunkle Erinnerungen zurück. Und nicht nur für sie. Gut ein Drittel der Lehrerinnen, die in der Vorschule der First Baptist Church arbeiten, sind ehemalige Geflüchtete. David Jordan ist leitender Pastor der Gemeinde.
First Baptist traditionally has been on the front end of.
Unsere Kirche setzt sich traditionell mit Fragen von Akzeptanz, Vielfalt und Identität auseinander. Die Vorschule bietet die Chance, eine Gemeinschaft aus Geflüchteten zu schaffen. Irena war die Erste, die vor Jahren hier anfing, ganz ohne Englisch. Und jetzt wird sie die Vorschule leiten. Der Kreis hat sich auf wunderbare Weise geschlossen.
Die Erzieherinnen kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Afghanistan, Pakistan, Indien und Sudan. Sie gehören verschiedenen Glaubenstraditionen an: römisch-katholisch, christlich-orthodox, muslimisch, Hindu. Viele haben ihren Glauben auf ihrer Irrfahrt auch verloren. An diesem Nachmittag versammeln sich einige der Lehrerinnen im großen Altarraum mit hoher Decke, grünem Teppichboden und weißen Holzbänken. Durch ihre Erzählungen hallt das Echo von kaum verheilten Traumata. Maliha Mousseini kam 2003 mit ihrem Mann und 3 Kindern in die USA. Sie stammt aus Kabul, Afghanistan, und sie kennt ihr Land nur im Krieg.
My country, but it's in the war. It was always war.
Mousseini, schweres blauschwarzes Haar und feine Gesichtszüge, heiratete mit 21 und begann mit 25 eine Odyssee durch die Welt.
We will leave the country and go to Pakistan and after from there. We left Pakistan, it went to Iran. So from Iran.
Zuerst nach Pakistan, dann in den Iran und von dort nach Aserbaidschan. Der Krieg habe ihr eigenes Leben in Trümmer gelegt, sagt sie. Aber ihren Kindern solle es besser gehen.
I was worried about my kids. I know my life was ruined with all this war stuff, but I don't want to my children, you know.
Schließlich bewarb sich die Familie um ein Flüchtlingsvisum für die USA. Sie bekamen einen Interviewtermin in der Botschaft. Am 11. September 2001. Das Interview wurde abgesagt und es dauerte noch einmal 3 Jahre, bis Mousseini mit ihrer Familie in den USA ankam.
For me, my home is right here, like, you know, I know my kids.
Religiös ist sie nicht, schon lange nicht mehr.
Actually, no, honestly, I'm a Muslim. But it doesn't matter.
Sie wurde im muslimischen Glauben erzogen, aber das spiele für sie keine Rolle.
For me, it's important to be human.
Borijanka Dodžić verließ ihre Heimatstadt in der Republika Srpska, wo bis heute mehrheitlich bosnische Serben leben, im Jahr 1993, lebte 5 Jahre in Köln und kam 1998 nach Atlanta. Sie und ihr Mann waren fest entschlossen, den amerikanischen Traum zu leben. Beide hatten mehrere Jobs gleichzeitig. Dodžić, drahtig und hochgewachsen, arbeitete in der Krankenhausverwaltung der Emory Universitätsklinik. Und nebenbei in der Vorschule.
Because we was able to purchase the house, you know, after 2-3 years living here in United States and.
Nach 3 Jahren konnten wir ein Haus kaufen. Wir wollten die Hypothek so schnell wie möglich abbezahlen. Wir haben viele Jahre sehr hart gearbeitet. Wir waren gute und zuverlässige Arbeiter. Jetzt ist unser Haus schuldenfrei und wir können endlich etwas durchatmen.
Die beiden Töchter sind längst erwachsen und erfolgreich. Die eine arbeitet als Lehrerin, die andere als Finanzanalystin. In diesen Tagen verfolgen Dodžić und ihr Mann fast rund um die Uhr die Nachrichten aus der Ukraine und suchen eine Möglichkeit, zurückzugeben.
Vor 24 Jahren, als ich in den USA ankam, war ich diejenige, die Hilfe brauchte. Jetzt kann ich meinerseits helfen, finanziell oder auch, indem wir eine Familie bei uns zu Hause aufnehmen.
Die Die First Baptist Church of Decatur ist seit Beginn des Krieges in der Ukraine-Hilfe engagiert, sagt Pastor David Jordan. Steht in engem Kontakt mit einer Gemeinde in Venezia, gut 200 Kilometer Luftlinie südwestlich der Hauptstadt Kiew. Deren Pastor war vor Jahren als Austauschschüler in Atlanta und besuchte die Baptistenkirche. Präsident Joe Biden kündigte an, dass die USA bis zu 100.000 Menschen aus der Ukraine aufnehmen werden. Einige dürften auch nach Atlanta kommen und durch die Türen seiner Kirche und der Vorschule, sagt Jordan.
Viele von ihnen werden wieder nach Hause zurückkehren, sobald sie können. Aber wenn sie bleiben wollen, macht das unser Leben nur reicher. Wir sind jedenfalls vorbereitet, was auch immer passiert.
Katja Rederbusch mit einem Beitrag aus Atlanta. Für die westafrikanischen Länder stellen die dschihadistischen Bewegungen nach wie vor eine große Bedrohung dar. Viele Menschen verlassen ihre Heimat aus Angst vor dem Terror der Dschihadisten. Der religiöse Fanatismus dort ist ein Hauptgrund für die große Fluchtbewegung. Senegal mit etwa 17 Millionen Einwohnern, wobei über 90% der Bevölkerung dem muslimischen Glauben angehören, ist bisher weitgehend von den islamistischen Angriffen verschont geblieben. Ein möglicher Grund ist, viele Senegalesen gehören irgendeiner der verschiedenen islamischen Bruderschaften an und die muslimischen Bruderschaften wie etwa die Moriden haben einen großen Einfluss auf Gesellschaft und Politik, wie Katrin Gensler berichtet.
Sonntagnachmittag in der Stadt Touba im Senegal. Muslimen und Muslime beeilen sich, um pünktlich die große Moschee im Zentrum zu erreichen. Es ist Zeit für das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet. Hier zu beten, das ist für viele etwas Besonderes. Touba ist das wirtschaftliche und spirituelle Zentrum der Moriden, eine der drei großen Sufi-Bruderschaften im Land, sagt Tiam. Er steht vor der Moschee und zeigt Besucherinnen und Besuchern, wo sie parken, Souvenirs kaufen und die besten Fotos machen können.
Touba hat eine so große Bedeutung, weil es eine religiöse Stadt ist. Ihr Gründer musste ins Exil.
Gegründet wurde Touba von Sheikh Amadou Bamba im Jahr 1887. Er ist der Sohn eines Marabus. Das sind traditionelle Islamgelehrte, die mitunter wie Heilige verehrt werden. Schon als Kind lernte Bamba den Koran auswendig, studierte Islamwissenschaften und fand schnell viele Anhänger. Der französischen Kolonialverwaltung war das suspekt, so dass sie ihn ins Exil nach Gabun verbannte. An seiner Popularität änderte das aber nichts. Bamba durfte schließlich 1912 zurück in den Senegal. Spätestens seit der Fertigstellung der großen Moschee ist Touba zum Wallfahrtsort mit heute mehr als 1 Million Einwohnern geworden. Von Bamba, ein hagerer Mann im weißen Gewand, existiert ein Bild und das ist überall in Touba zu sehen. Ohnehin gelten in der Stadt ganz eigene Regeln, sagt Tiam.
Hier gibt es keine Bars, Diskotheken oder Musik. Wir fühlen uns hier aber sehr gut. In anderen Städten auf der Welt gibt es Umweltverschmutzung, Stress. All das kennen wir nicht. Immerzu bedanken wir uns bei Sheikh Amadou Bamba, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, in dieser Stadt zu leben.
Einfluss hat der senegalesische Staat in Touba nicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner zahlen noch keine Steuern, auch wenn Touba im Senegal liegt. Die Stadt ist praktisch ein eigener Rechtsraum. Im Land bekennen sich rund 95% der knapp 18 Millionen Einwohner zum Islam. Dennoch ist Senegal ein laizistischer Staat mit einer sehr jungen Bevölkerung. Das Durchschnittsalter liegt bei gut 19 Jahren. Vor allem die Hauptstadt Dakar, knapp 4 Autostunden entfernt, gibt sich modern und ist Standort zahlreicher internationaler Organisationen. Doch die Macht der Bruderschaften ist riesig, sagt Khadim Diop. Er ist Präsident des senegalesischen Jugendrats.
Die Mehrheit der Jugendlichen hört bis heute auf die Marabouts. Wenn es zu Fragen zur Sicherheit und den Umgang mit Konflikten kommt, dann haben sie großen Einfluss. Ein Beispiel: Kommt es zu einer Auseinandersetzung und die Marabouts fordern die Jugendlichen auf, diese zu beenden oder nicht weiter anzuheizen, machen die meisten das auch. Das ist sehr wichtig für die Sicherheit und Stabilität im Senegal.
Pour la stabilité et la sécurité au Sénégal.
Diese Meinung teilen auch Vertreter der katholischen Kirche. Der große Einfluss der Bruderschaften, neben den Moriden sind die Tidjane und die Kadria die bekanntesten, gilt als eine Erklärung dafür, dass Senegal anders als die Nachbarstaaten bisher von Terroranschlägen verschont wurde. In den vergangenen 10 Jahren haben sich vom Norden Malis aus dschihadistische Gruppen ausgebreitet. Die Folgen sind katastrophal. Allein in den Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso sind knapp 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Bruderschaften verurteilen indes Gewalt kategorisch, sagt Ute Gierczynski-Bokande. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Dakar.
Das Wort, was man in Senegal ja am meisten hört, ist Djam, also Frieden. Und auch in den Bruderschaften, in den Freitagspredigten, wenn irgendwo soziale Konflikte sind, sind 99,9% der Imame in den Moscheen werden dann für den Frieden plädieren und den Frieden predigen und werden halt immer wieder die Gewalt stigmatisieren.
Ihre Strukturen sind allerdings auch sehr hierarchisch und männlich. An der Spitze steht der Kalif. Dann folgen Marabouts. Zahlreiche Untergruppen gibt es auch auf regionaler Ebene. Eine Struktur parallel zum eigenen Staatswesen. Das steht im Widerspruch zu einem Staatssystem mit Wahlen und, zumindest auf dem Papier, Geschlechtergleichheit. Allerdings haben die Bruderschaften nicht überall im Land gleich große Anhängerzahlen. In Richtung Grenzgebiete nach Mali und Guinea nehmen diese ab, wie Studien zeigen.
Die Umfragen haben dann ergeben, dass die Bereitschaft von jungen Leuten, sich einer fundamentalistischen oder sogar einer extremistischen Vereinigung eventuell eingliedern könnten oder dafür Interesse zeigen, sehr viel höher ist als im Rest des Landes, was schon ein Indiz dafür ist, dass die Bruderschaften auf jeden Fall eine friedensbewahrende Wirkung haben.
Neuere fundamentalistische Strömungen sind anders aufgebaut, was sie interessant für junge Menschen machen kann. Für die mögliche Attraktivität gibt es aber noch einen weiteren Grund, sagt Ute Gierczynski-Bokande.
Die Fundamentalisten, also Salafisten und andere, die ja unter anderem auch Gewaltbereitschaft wecken können, die sind sehr aktiv in den sozialen Medien. Die sind also sehr produktiv und sehr, sehr, sehr modern. Das heißt, die predigen im Prinzip einen Islam, der dann halt die Scharia als Staatsrecht einführen will. Aber mit den modernsten Mitteln.
In Djourbel. Auch diese Stadt ist eng mit Moridenbegründer Sheikh Amadou Bamba verbunden. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil stand er hier unter Hausarrest und starb 1927. Sein letztes Wohnhaus ist eine Art Museum geworden. Djourbel ist auch Sitz des Unternehmens von Sidi Gissé Diop. Der Ingenieur lebt seit Jahrzehnten in Deutschland und stammt aus einer Moridenfamilie. Neben dem friedlichen Miteinander ist für ihn ein weiterer Aspekt innerhalb der Bruderschaft elementar.
Unsere Doktrin ist Arbeit. Wir arbeiten und arbeiten, arbeiten für alle Tiere, arbeiten für alle Pflanzen.
Die Moriden machen etwa 30% der Bevölkerung aus und haben längst ein weltweites Netzwerk aufgebaut. Viele sind wirtschaftlich erfolgreich und unterstützen sich gegenseitig finanziell. Transparent ist der Geldfluss allerdings nicht. Prosperierende Gemeinschaften aufbauen. Das könnte ein weiterer Schritt sein, um radikalen Ideen den Nährboden zu entziehen. Für Sidi Gissé Diop reicht das allerdings noch nicht aus.
Ich hoffe, dass diese knallharten, intoleranten keine Fuß hier fassen und diese jungen Seelen für sich fangen. Dafür müssen wir eine Menge tun. Wir müssen viel investieren in Bildung. Wir müssen viel investieren in Weltoffenheit. Wir müssen selber auch von allen Stellen, auch von Deutschland, investieren in Toleranz.
Die islamischen Bruderschaften in Senegal, ein Beitrag von Katrin Genzler. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Benedikt Schulz und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Ein Programmhinweis: Heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature, die religiös poetische Revolution zum 250. Geburtstag von Novalis. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Agenda mit meinem Kollegen Michael Röhl.